Der Wilhelm Busch, der verstorbene Pastor, Pfarrer Wilhelm Busch, der kam als junger Mann in ein Haus, da fand er auf der Bibel, auf dem Klavier eine Bibel, eine aufgeschlagene Bibel, die sah ungefähr so ähnlich aus, rot und gelb markiert mit Handeintragungen, und hat gefragt, wem die Bibel gehört. Und die Familie sagt, die gehört unserer Tochter Emmy. Und da hat er gesagt, dann habe ich mir die Emmy angeguckt und habe sie geheiratet, weil er gesagt hat, eine Frau, die so, der Gottes Wort so wichtig war, er mochte sie auch zusätzlich, das ist eine Frau, die ich heiraten kann. Also das ist jetzt nicht damit gemeint, weise Entscheidungen anhand der Bibel zu treffen, damit wir in die Bibel der anderen Leute gucken und dann entscheiden. Darum soll es nicht gehen, sondern wirklich ganz konkret um uns. Warum ist es so wichtig? Weil Entscheidungen konkrete Auswirkungen auf unser Leben haben können. Es gab mal eine Studie, wo Christen gefragt wurden, warum man im Glauben stecken bleibt, stagniert. Es wurden verschiedene Gründe genannt. Die häufigsten möchte ich euch einmal zeigen. Es wird gesagt, Gründe für Stagnation im Glauben ist, dass manche Abhängigkeiten, Süchte in ihrem Leben entwickelt haben, nach Alkohol, Pornografie, Essstörung, Kaufsucht, was auch immer. Manche sind ungute, belastende Beziehungen eingegangen. Die haben angefangen, zum Beispiel außerehelich eine Affäre anzufangen oder haben sich mit Menschen eingelassen, die wirklich einen negativen Einfluss auf ihr Leben hatten, hatten denen zu viel Raum in ihrem Leben gegeben, konnten sich nicht abgrenzen. Manche Menschen, die emotionale Probleme hatten, die zum Beispiel depressiv geworden sind, wofür man nichts kann, das ist keine Entscheidung, die man trifft. Ich kenne keinen, der freiwillig sagt, ich möchte mal depressiv werden, sondern es ist eine Erkrankung. Aber dann zum Beispiel Leute, die Wut in sich aufgestaut haben, Gefühle verdrängt haben. Und ein viertes war, dass Menschen ungute Prioritäten gesetzt haben. Dass sie Prioritäten gesetzt haben, wo es um sie vielleicht nur ging, um Selbstverwirklichung, Karrierestreben stand an erster Stelle. Und sowas hat zum Teil schon damit zu tun, welche Entscheidungen ich treffe, wenn es darum geht, Wahlen zu treffen. Und ich denke, das Wort Gottes gibt uns Orientierung, das zeigt uns unsere Motive. Und darum ist es wichtig, man schaut rein. In Hebräer 4, Vers 12, einmal weiterklicken, da schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes das bekannte Wort: Denn das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Also Gottes Wort offenbart unsere Motive, wenn wir Entscheidungen treffen. Und deshalb ist es gut, dass wir das daran prüfen. Ich werde heute ausnahmsweise, meistens habe ich ja nur 3 Gedanken, heute sind es 5. Die sind aber hoffentlich nicht länger als sonst 3. Aber weil man bei 5 vielleicht den Überblick verliert, nochmal als Orientierung, es gibt einen Denkzettel, den könnt ihr hinten mitnehmen. Wenn es nicht genug sind, drucke ich auch gerne welche nach. Weil ich finde, das ist schon aus meiner Sicht wichtige Fragen, die man sich stellen soll oder kann, um gute Entscheidungen zu treffen. Das erste habe ich mal überschrieben, den Idealtest, dass man sich fragt, was sagt Gott dazu? Also wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, haben wir gehört, gibt es viele Leute, die uns sagen, was gut und richtig ist, die uns Entscheidungen abnehmen wollen. Der Zeitgeist sagt uns manchmal, was gut ist. Die sündige Natur sagt uns manchmal, was gut ist. Irgendwelche Ismen sagen uns, was gut ist. Der Kommunismus, der Totalitarismus, der Idealismus, der Fanatismus. Viele Ismen, die uns sagen, was wir zu tun haben oder zu lassen haben. Wie gesagt, den Zeitgeist habe ich schon erwähnt. Da hatte zum Beispiel Theo Lehmann mal gesagt, wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, wird schnell Witwer, weil der Zeitgeist sich manchmal schnell ändert. Was er dir heute sagt, kann morgen schon wieder anders sein. Und er beschreibt das mit Erfahrungen, die er gemacht hat, 2-mal in seinem Leben. Der Nationalsozialismus, der ihm gesagt hat, was man zu tun hat, ist gescheitert. Und dann ging es direkt weiter, der Sozialismus, der ihm gesagt hat, was alles richtig sei. Er ist auch gescheitert. Und er sagt, man braucht etwas, was wirklich trägt. Darum ist es wichtig, weil wir Christen glauben, dass unsere Zukunft Christus gehört, weil Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sind wir gut beraten, Christus zu fragen, was denn gut ist. Also unsere Vorstellung am Ideal Gottes zu überprüfen. was nie heißt, dass wir alles ideal entscheiden. Aber wir haben einen Maßstab, der uns helfen kann, gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich mich an Jesus festhalte, dann vertraue ich keinem Zeitgeist, hat jemand gesagt, sondern vertraue ich dem, der die Zeit in den Händen hält. Dann bin ich an einem guten Ort. Dazu möchte ich ermutigen. Jesus hat das getan. Als Jesus Entscheidungen treffen musste, als der Teufel ihn versucht hat in der Wüste, das war dieses mit den Hörnchen, was hier vorgespielt wurde, also als der Teufel Jesus versucht hat, hat der Teufel das geschickt gemacht mit Bibelworten, aber Jesus hat dreimal geantwortet, es steht geschrieben. Also Jesus hat das, was ihm gesagt wurde, geprüft an dem Ideal Gottes. Er konnte das. Wisst ihr, und wir Christen haben die Möglichkeit, das zu tun. Seit der Reformation haben wir die Bibel in Deutsch. Wir können die Bibel selber lesen. Ein katholischer Priester damals, der das miterlebt hat, der hat sich beschwert, dass einfache Leute plötzlich Bibel lesen konnten. Er schreibt sogar Schuhmacher, Frauen und Ignoranten, die nur ein wenig Deutsch gelernt haben, können jetzt einfach die Bibel als die Quelle der Wahrheit lesen. Und das mit einer solchen Intensität, dass sie von Herzen kennen. Und dann beschwert er sich, dass jetzt einfache Leute anfangen, mit Doktoren der Theologie zu streiten. Das gab es ja noch nie. Und das hat ihn geärgert. Er hat gesagt, die haben doch gar keine Ahnung, was fangen die plötzlich an zu diskutieren. Die sollen tun, was man ihnen sagt. Aber wir sind in der Lage, Dinge selber zu prüfen. Dazu werden wir eingeladen. Das ist das, was wir brauchen. Wenn David in dem Psalm schreibt, Psalm 119, Vers 105, einmal klicken, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, dann macht er eben das deutlich, dass Gottes Wort ein Licht ist, das uns den Weg weisen kann und das uns hilft, in Situationen, wo wir nicht weiter wissen, eben die richtige Richtung einzuschlagen. Also du und ich, wir brauchen dieses Ideal Gottes. Die erste Frage, wenn ich etwas Wichtiges entscheide, sollte also sein, was sagt Gott dazu? Manchmal hat Gott zu bestimmten Themen etwas klar gesagt, dann brauche ich eigentlich nicht diskutieren, finde ich. Also wenn Gott zu bestimmten Themen etwas sagt, was Ehe, Beziehung, Geld, Lüge, Gerüchte, Betrug oder sowas angeht, wenn das, was ich vorhabe, nicht in Einklang ist mit Gottes Willen, dann müsste ich erkennen, dass diese Entscheidung eigentlich mich nicht weiterbringt. Also das erste, prüfen, stimmt es mit Gottes Wort überein? Gibt Gottes Wort mir denn ja? Ist der Weg frei? Das ist wichtig. Ein zweites, was man prüfen muss, habe ich mir genannt, Integritätstest. Einmal weitermachen bitte. Der Integritätstest, dürfen andere davon wissen, von Entscheidungen, die ich treffen will oder die ich getroffen habe, dürfen andere Menschen wissen, was ich entscheide? Also versteht mich nicht falsch, ihr müsst nicht alles wissen, was ich entscheide. Aber könnte ich vertreten, was ich entscheide, vor anderen Menschen? Das ist eine andere Frage. Dürften andere wissen, was ich tue? Ein amerikanischer Manager, der hat einmal einen Bewerbungsbrief bekommen von einer übereifrigen Frau, die ihm geschrieben hat, ich bewerbe mich für die Stelle als Sekretärin, ich kann Schreibmaschine schreiben, ich kann das Büro organisieren, ich kann ablegen und ich kann auch alles andere. Und wenn ich sage alles andere, meine ich alles andere. Er hat das so verstanden, wie sie es wahrscheinlich gemeint hat, dass sie auch bereit ist, über ihren Beruf hinaus mit ihm intim zu werden. Das hat ihn irritiert, dass jemand sowas geschrieben hat. Was hat er gemacht? Er hat den Brief seiner Frau gezeigt. Und seine Frau hat dieser Frau zurückgeschrieben und hat gesagt, mein Mann braucht keine Sekretärin. Ich bin seine Frau, ich bin seine Sekretärin. Ich kann übrigens Maschinen schreiben, ich kann das Büro organisieren, ich kann ablegen und alles andere kann ich auch. Und wenn ich meine oder sage alles andere, dann meine ich auch alles andere. Dann war die Sache aber klar, da war nichts im Verborgenen. Er musste sich nicht schämen, weil er wusste, es ist alles offen und er hat mit seiner Frau darüber gesprochen. Jetzt überleg mal, wie schnell treffen du oder ich manchmal Entscheidungen, von denen wir vielleicht wissen, die ist ja, vielleicht nicht in Ordnung oder schlecht. Und eigentlich ist es auch gut, wenn es niemand mitbekommt. Wisst ihr, und dann wird es so ein bisschen gefährlich, weil dann muss ich etwas vorgeben, was ich nicht bin. Ich muss etwas verstecken. Und wenn ich den Eindruck habe, ich muss vor anderen Menschen etwas verstecken, ist es ein guter Hinweis darauf, dass ich vielleicht nicht integer handle, authentisch bin, dass ich geheimniskrämerisch werde. Also ich brauche keinen gläsernen Kopf, dass jeder reingucken kann, das meine ich nicht, aber ich sollte das, was ich tue, vor anderen vertreten können. Paulus hat es mal so gesagt im Römerbrief, in Römer 12, Vers 13, wir haben vor niemand etwas zu verbergen und wollen ein gutes, anständiges Leben führen. Die Frage an dich und mich, habe ich vor niemandem etwas zu verbergen? Ein chinesischer Gouverneur vor einigen Jahrhunderten Jahren, der wurde gefördert, in diesen Posten ist er dann gekommen. Dieser Förderer hat ihn besucht und wollte ihm einen goldenen Becher schenken. Und er hat gesagt, nein, den goldenen Becher nehme ich nicht. Und da hat der Förderer ihm gesagt, warum nicht? Es kriegt doch keiner mit, es wissen nur du und ich und sonst weiß es niemand. Und der Gouverneur hat gesagt, doch, es gibt drei, die es wissen, du und ich und der Himmel, und deshalb werde ich das nicht tun. Und ich finde, das ist herausfordernd zu überlegen, diese Frage, dürfen andere davon wissen? Tue ich, was ich tue, mit reinem Gewissen? Ein dritter Test, den habe ich überschrieben, der Entwicklungstest. Wachse ich durch das, was ich entscheide, im Glauben? Also es geht jetzt nicht darum, dass ich auch ganz alltägliche Dinge entscheiden darf, die nicht immer den Glaubensziel im Blick haben, dass ich irgendwann im Glauben stärker werde. Aber es gibt schon um grundlegende Entscheidungen, wo ich mich fragen muss, helfen die mir im Glauben zu reifen? Wisst ihr, diese Woche ist Karl Lagerfeld geschrieben, man kann sich man kann das Leben so definieren wie er. Ich möchte das auch nicht groß kommentieren, aber er hat sein Leben so beschrieben, meine Devise im Leben war immer sehr egoistisch, es fängt mit mir an und hört mit mir auf, basta. So war sein Leben. Er hat auch so gelebt. Dafür muss er sich jetzt auch selber irgendwie zurechtkommen. Aber ich finde, das ist keine Lebenshaltung für dich oder für mich. Wenn wir Christen sind, kann ich nicht sagen, erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich, sondern dann habe ich schon eine andere Verantwortung. Lässt das, was ich entscheide, hilft mir das im Glauben zu wachsen. Paulus schreibt einen Korintherbrief dazu, 1. Korinther 10, Vers 23. Ihr lebt nach dem Grundsatz, es ist alles erlaubt. Ich antworte darauf, aber nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut. Das gefällt uns vielleicht nicht ganz so, aber es ist, Paulus schreibt in eine Situation, wo es um Mitteldinge geht. Mitteldinge sind Dinge, die die Bibel weder verboten noch erlaubt hat. Es gibt Mitteldinge, da sagt die Bibel einfach nichts zu. Da geht es nicht um die Frage, ist das gut oder ist das böse, sondern es geht einfach um die Frage, ist es für mich gut oder gibt es was Besseres? Oder ist es vielleicht auch etwas, was mir körperlich schaden kann? Wisst ihr, tendenziell entscheiden wir Menschen nämlich oft nach dem, was für uns am einfachsten ist, was für uns gut ist, was mir gefällt, was mir hilft. Ihr könnt euch nicht vorstellen, immer im Januar rum wächst in mir die Sehnsucht, die Pastorenstelle zu wechseln. Nicht, weil ich Münster nicht mag, da möchte ich immer irgendwie Pastor auf Teneriffa sein. Das ist aber menschlich motiviert, das hat keinen geistlichen Grund. Das ist wahrscheinlich menschliche Sehnsucht, Eigennutz, was auch immer. Ich bleibe auch hier, ich gehe nicht nach Teneriffa. Ich glaube, das wird auch gar nicht passen. Aber wisst ihr, was ich meine? Es gibt Entscheidungen, die uns letztlich nicht helfen. Die Frage sollte vielmehr sein, wenn ich etwas entscheide, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was liegt dir auf dem Herzen? Was möchtest du für mein Leben? Oder wir haben es heute mit dem Kolosserbrief, wir haben auch schon was gehört in der Lesung in Kolosser 2, schreibt Paulus das so, ihr habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt, darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Also wenn ich etwas zu entscheiden habe, vielleicht auch Dinge, wo Gott mir eine gewisse Freiheit gibt, die gibt er mir auch, es ist mir alles erlaubt, aber es frommt nicht alles, es dient nicht alles. Und manchmal muss ich auch entscheiden, was ist das Bessere, nicht nur, was ist für mich gut. Ein vierter Test, der Unabhängigkeitstest. Hält mich etwas gefangen? Wenn ich etwas entscheide, gibt es Dinge, die können mich gefangen nehmen. Paulus schreibt eine ähnliche Formulierung auch im Korintherbrief, 1. Korinther 6, Vers 12. Da sagt er, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, und jetzt kommt es, aber nichts soll Macht über mich haben. Nichts soll Macht über mich haben. Wenn ich Dinge entscheide, ist immer auch die Frage, hat das, was ich entscheiden will, Macht über mein Leben? Mache ich es deshalb, weil ich eine andere Macht als Gott vielleicht akzeptiere? Was kann uns denn beherrschen? Es gibt verschiedene Dinge, die uns beherrschen können und wollen. Andere Götter in Anführungszeichen, andere Prioritäten, die in unser Leben das Sagen haben wollen. Der Heidelberger Katechismus der Reformierten, der fragt einmal in der Frage 95, was ist Götzendienst? Und die Antwort im Heidelberger Katechismus, der lautet eben, anstelle des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart hat, oder neben ihm irgendetwas anderes ersinnen oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Also das können viele Dinge sein. Geld, Einfluss, Ansehen, Macht, Sexualität, alles, was unser Vertrauen erfordert, dass wir es darauf setzen und nicht mehr auf Gott, kann zum Götzen werden. Und wenn ich also eine Entscheidung treffe, die mich in diese Richtung führt, ist relativ klar, dass das eine ungute Entscheidung ist. Also das kann es sein. Ein zweites können es sein, Abhängigkeiten. Abhängigkeiten wie Alkohol. Jemand hat mir geschrieben, Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel. Es löst Familien, Ehen, Freundschaften, Arbeitsverhältnisse, Bankkonten, Leber und Gehirn auf. Es löst nur keine Probleme. Abhängigkeiten gibt es viele. Man kann fast von allem abhängig werden. Es gibt über 2000 bekannte Abhängigkeiten, Dinge, von denen Menschen abhängig werden können. Pornografie, Kaufsucht, Trunksucht, frag mich nicht, Gefallsucht, Arbeitssucht, Fernsehsucht, Drogenkonsum. Woran erkennt man, dass man abhängig wird, dass man Entscheidungen trifft, weil man in einer Abhängigkeit steckt? Ich möchte es an einem Beispiel erklären, wo jemand Alkoholikern erklären will, wie gefährlich Alkohol ist. Er stellt zwei Gläser auf den Tisch mit Flüssigkeiten, die gleich aussehen. Im einen ist Wasser, im anderen 100%iger Alkohol, also ganz reiner Alkohol. Und dann sagt er den Leuten, die bei ihm sitzen, er legt einen Wurm in das Glas mit Wasser und es passiert relativ wenig. Der Wurm krabbelt so ein bisschen und am Glasrand krabbelt er dann hoch und dann kommt. Dann legt er den Wurm in das Glas mit 100%igem Alkohol. Was passiert? Der Wurm zeitigt, er stirbt. So, kurz gefasst, er überlebt es nicht. Und dann fragt er die Leute, was lernen wir daraus? Und wisst ihr, was dann einer antwortet, der ganz geschickt ist? Wir lernen daraus, dass wir viel Alkohol trinken müssen, dann haben wir keine Würmer. Er hat das also, ich habe es absichtlich so formuliert, aber wisst ihr, dahinter steckt, ich bin nicht abhängig, das schadet mir nicht, ich habe Kontrolle. Und man erkennt, dass man abhängig ist von einer Sache, wenn man die Kontrolle darüber verliert. Wenn du gar nicht mehr entscheiden kannst, sondern diese Sache für dich sozusagen Entscheidung trifft. Wenn du nicht mehr drüber stehen kannst, das ist ein Zeichen, dass man abhängig sein kann oder vermutlich ist Kontrollverlust. Und das kann unser Leben eben dominieren und zerstören. Dann hat es Macht über uns. Und das wäre schade. Also wenn jemand den Eindruck hat, das ist immer schwierig selber zu erkennen, dass man das ist. Ich kenne es aus der eigenen Familie, wo es dann auch Alkoholprobleme gibt. Es ist schwierig an einen Punkt zu kommen, dass jemand sagt, ich bin wirklich abhängig. Wir sind ja nicht abhängig. Komm ins Krankenhaus wegen einer Alkoholvergiftung, ich habe nur 2 Bier getrunken. Das funktioniert nicht mit 2 Bier. Ihr könnt es mal versuchen. Ihr habt sogar meinen Freifahrtschein. Ihr werdet wahrscheinlich keine Alkoholvergiftung bekommen von 2 Flaschen Bier. Man lügt sich selber an. Und wenn man merkt, ich komme mit was nicht zurecht, es gibt auch genauso Christen, die abhängig sind wie Nicht-Christen, sucht euch Hilfe. Das ist ganz wichtig, nicht zu sagen, ich schaffe das, sondern ich suche mir Hilfe, fachliche Hilfe. Ich nehme Hilfe in Anspruch. Wie kann man es vielleicht herausfinden? Jetzt in der Passionszeit gibt es wieder die Aktion 7 Wochen ohne. Dieses Mal geht es, glaube ich, ohne Lügen, aber man kann das für die Sachen in Anspruch nehmen, wo man denkt, mit denen kann ich schlecht umgehen. Versucht einfach mal in der Passionszeit 7 Wochen ohne Süßigkeiten oder Fernseh oder wo ihr denkt, da bin ich gefährdet. Werd feststellen, das ist gar nicht so einfach als Möglichkeit. Es gibt noch viele andere weitere Machthaber, das möchte ich jetzt nicht mehr alles erwähnen, was es da noch geben könnte. Der Gedanke dahinter war eben, Jesus soll die Herrschaft haben. Und wenn Jesus nicht mehr die Priorität 1 ist, sondern etwas anderes, ein anderer Götze, eine Sucht, dann sind Entscheidungen, die ich in diese Richtung treffe, vermutlich auch ungünstig, sage ich mal so. Man muss das auf jeden Fall gut kontrollieren. Der letzte Test, der 5., der Einflusstest. Was bedeutet das, was ich entscheide für andere Menschen? Das vergessen wir so oft, in einem größeren Rahmen zu denken. Nicht nur, was ist das, macht das mit mir, sondern man macht das, was ich entscheide, mit anderen. Das, was du tust, hat manchmal auf die Menschen um dich herum keinen großen Einfluss, aber manchmal hat es das auch und manchmal merken wir es gar nicht. Und ich sage es mal überspitzt, eine für dich akzeptable Entscheidung, die du triffst, kann für andere Menschen dramatische Folgen haben, die dir unter Umständen gar nicht bewusst sind. Und die Frage ist, wie gehe ich mit dieser Freiheit um, die Gott mir gegeben hat? Paulus schreibt das gegenüber Mitchristen so, Römer 14, Vers 13, keiner soll durch sein Verhalten den anderen in Bedrängnis bringen oder in seinem Glauben verunsichern. Es kann also sein, dass ich als Christ mir Dinge erlaube, die einen Christen wirklich in Nöte bringen, in Glaubensprobleme. Da geht es nicht darum, dass ein anderer Christ eine andere Meinung zu bestimmten Themen hat. Das soll der ruhig aushalten, darum geht es nicht. Es geht darum, dass er vielleicht im Glauben Schiffbruch erleidet. Und dann bin ich zum Beispiel gefordert, meine Freiheit, um des Bruders oder der Schwester willen, ja, einzuschränken. Wenigstens, wenn diese Person da ist, wenn es zum Beispiel um Alkohol geht und da ist ein Alkoholiker, dass ich dann ihn nicht unter Druck setze, wenn ich weiß, er leidet darunter. Wenn jetzt jemand Alkohol trinkt, dann trinke ich mein Glas Wein eben zu Hause oder mache das so. Man kann aber auch gegenüber dem Nächsten Entscheidungen treffen, die Auswirkungen haben für den Nächsten. Eine letzte Geschichte, ich bin auch gleich durch, von Corrie ten Boom, die einmal berichtet von ihrem Vater. Ihr Vater, also der Herr ten Boom, der war Uhrmacher. Und als Uhrmacher lief es zur Zeit des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, nicht so gut. Und sie hatten so ein bisschen Sorgen, wie sie die Rechnung bezahlen sollten. Dann kam in dieser Situation ein wohlhabender Kunde in ihr Geschäft, den sie kannten, dass er wirklich Geld hatte. Und dieser Kunde schaute sich mit die teuersten Uhren an, die es in dem Laden gab. Und die Corrie ten Boom hat sich schon so ein bisschen gefreut, weil sie dachte, dann können wir die Rechnung bezahlen, wenn er die kauft. Und dieser Mann hatte diese Uhr schon wirklich in der Hand und hatte ein Bündel Geldscheine gezückt und wollte sie bezahlen. Und dann sagte dieser Kunde einfach noch so, wissen Sie, eigentlich bin ich ja bei einem anderen Uhrmacher. Aber dieser andere Uhrmacher, da hat sein Sohn das Geschäft übernommen. Der Vater von dem war gestorben. Der hat das Geschäft übernommen. Bei dem habe ich eine teure Uhr gekauft. Ich habe sie 3-mal zur Reparatur hingebracht. Er konnte sie nicht reparieren. Und jetzt will ich einfach den Uhrmacher wechseln. Und dann hatte der ten Boom gesagt, wissen Sie was? Geben Sie mir mal diese Uhr von dem jungen Mann. Er hat die Uhr genommen, hat sie aufgeschraubt, brauchte 5 Minuten, war sie repariert, gab sie ihm zurück, sagte, hier haben Sie Ihre Uhr zurück, geben Sie mir meine Uhr zurück, Sie können Ihr Geld wieder mitnehmen, die Uhr funktioniert wieder. Wissen Sie, dieser junge Mann, der ist noch relativ jung im Geschäft, aber ich vermute, der wird bald genauso gut sein wie sein Vater. Und dann ist dieser reiche Mann aus dem Geschäft gegangen und die Corrie ten Boom schreibt, mir ist fast die Kinnlade runtergefallen. Also hat sie es nicht geschrieben, aber gemeint. Wie ihr Vater diesen Mann gehen lassen konnte und zulassen konnte, dass er die Uhr nicht kauft. Und da hat sie gesagt, weißt du was, Corrie? Bei der Beerdigung seines Vaters habe ich gepredigt. Ich habe den Menschen das Evangelium erklärt. Was meinst du, was er und seine Familie denken würden, wenn ich ihm jetzt diesen Kunden wegschnappe und dafür sorge, dass vielleicht er in finanzielle Not gerät? Sie sagt, das kann ich vor Gott nicht verantworten und vor diesem Menschen auch nicht. Und das fand ich eben sehr eindrucksvoll, weil er nicht nur an sich gedacht hat, sondern auch, was bedeutet meine Entscheidung für den anderen? Und ich möchte euch einfach Mut machen bei diesem letzten Gedanken, werdet euch eurer Entscheidung bewusster, fragt vielleicht manchmal auch, was bedeutet das für andere? Beginnt ganz praktisch, vielleicht beim Einkaufen. Muss ich immer das Allerbilligste kaufen, als Student vielleicht schon, aber wenn ich jetzt ein bisschen nicht mehr Student bin, muss ich das Allerbilligste kaufen, wo ich weiß, dass zum Beispiel Menschen dafür arbeiten, wir hatten es, als es ums Thema Sklaverei ging, Menschen unter sklavenähnlichen Arbeiten, Bedingungen arbeiten müssen. Das ist uns manchmal nicht bewusst, aber was wir tun, hat manchmal auch Konsequenzen. Und ich möchte einfach Mut machen, ohne euch die Laune zu verderben, zu hinterfragen, was bedeutet das für andere. Ich komme zum Schluss. Es war viel, darum waren es ja auch fünf Testfragen. Damit ihr sie zusammenkriegt, nehmt den Denkzettel mit, da stehen die nochmal drauf. Aber ich bin der Überzeugung, wenn man sich diese Fragen stellt, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, also was sagt Gott dazu, dürfen andere davon wissen, wachse ich dadurch im Glauben, hält mich etwas gefangen, wenn ich das so entscheide, was bedeutet das für andere, wenn wir das berücksichtigen und Gottes Wort eben zu den Themen dann auch lesen, glaube ich, dass Gott uns auch Weisheit schenkt, gute Entscheidungen zu treffen. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir lernen, in diesem Sinne gute Entscheidungen zu treffen, Gottes gute Führung zu erleben, durch sein Wort und durch Weisheit das auf unser Leben anzuwenden. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Und du hast eben gesagt, es ist ein Richter der Gedanken, der Sinne und des Herzens. Ja, es offenbart unsere Motive, unsere Absichten und das brauchen wir, gerade wenn es darum geht, wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, dass wir uns einfach fragen lassen, ob das eine gute Entscheidung ist. Und wir haben jetzt verschiedene Hilfsmittel an der Hand, Tests, Fragen, die wir uns stellen können. Und ich möchte dich einfach bitten, gerade wenn es um die großen, wichtigen Entscheidungen geht, dass wir nicht vorschnell einfach nur emotional entscheiden, nur vom Verstand her entscheiden, sondern wirklich auch berücksichtigen, was das eben für andere bedeutet, ob es uns abhängig macht, ganz diese Fragen, die wir jetzt eben hatten, dass wir das vor dir verantworten können. Hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen. Schenk uns deine Weisheit in ganz praktischen Lebensfragen, angefangen mit Einkauf und anderen Dingen, Beziehungen, Arbeitsstelle, was das alles für uns ganz konkret bedeutet. Und ich danke dir, dass du uns gesagt hast, dass dein Wort da auch ein Licht ist, ein Licht auf unserem Weg, unseres Fußes leuchte. Und darum wollen wir dich bitten, dass wir uns an diesem Licht orientieren und dann eben wirklich Menschen sind, die da wachsen können. Ich danke dir, dass wir das nicht perfekt machen müssen, das können wir auch gar nicht, aber dass wir uns eben immer wieder an dir orientieren dürfen und dass du uns dazu ermutigst. Hilf uns dabei, das besser in unserem Leben umzusetzen mit deiner Hilfe. Amen.